SWR 1 Leute live mit Nicole Köster.
Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu SWR 1 Leute live mit der Geschäftsführerin von VD, mit Antje von Dewitz. Das ist die Frau, die eine gute Figur macht in der Wand. Wie begrüßt man sich denn in der Wand, Frau von Dewitz?
Also auf jeden Fall nicht mit Handschlag auf der
Wir können es mal probieren. Aber mein Spruch hier heißt Leistenzerrung, deswegen, also mir reicht das im Grunde auch schon. Steigen wir ab ohne Begrüßung? Was sagt man im Berg?
Ja, Bergheil, aber ich habe es noch nie gesagt, ehrlich gesagt. Ich sage immer Hallo.
Okay, also Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Die Politik hat sich heute Morgen schon getroffen, ganz in der Nähe hier am Bodensee, das bayerische und das baden-württembergische Landeskabinett, um über Umweltpolitik, um Klima zu sprechen, über Verkehrspolitik. Ich dachte, Sie sind auch da, aber da haben Sie es nicht
geschafft. Ging an mir vorüber, ich war nicht eingeladen.
Aber dieses Thema beschäftigt Sie natürlich schon sehr lange. Sie sind vielfach ausgezeichnet worden. Warum gelten Sie dennoch als Exot?
Wir machen tatsächlich sehr viel, also wir sind ja, obwohl wir Mittelständler sind, international aufgestellt mit internationalen Produktionsstätten, Materiallieferanten. Also 80% unserer Produktion findet in Asien statt. Und unser Ansatz ist einfach, das transparent zu machen, ökologisch und fair und so klimafreundlich wie möglich. Und das Große, beziehungsweise man denkt ja immer, es geht ja gar nicht. Und daran denkt auch die Politik. Und dadurch, dass wir das machen können als Familienunternehmen, sind wir da sehr interessant sozusagen. Aber es ist halt eine Freiwilligkeit. Also alles, was wir da machen, ist quasi für uns ein direkter Wettbewerbsnachteil, weil wir dadurch mehr Kosten, mehr Aufwand haben. Und das ist ganz schlicht der Grund dafür, warum wir so eine vielgelobte Ausnahme sind.
Aber wenn Sie jetzt sagen, 80% unserer Produktion finden in Asien statt, jetzt würde man denken, Unternehmen, was so ausgezeichnet wird, na, da finden mindestens 80% der Produktion in Europa oder sogar in Deutschland statt. Warum produzieren Sie nicht hier?
Also der Standort ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Nachhaltigkeit, aber wirklich tatsächlich nur einer. Also wir würden gerne, wir haben als Unternehmensziel, so viel wie möglich in Europa zu produzieren und machen etwa 20%. Warum nicht mehr? Weil vor 30 Jahren die gesamte Textilindustrie sich verabschiedet hat nach Asien, also bis auf kleine Ausnahmen, weil wir sehr differenzierte Produktionsstätten mit denen zusammenarbeiten, also Rucksackhersteller, Schlafsack, Zelt, Fließjacke und so weiter. Und in dieser Differenziertheit gibt's die nicht in Europa. Also Baumwolle können wir hier machen oder teilweise auch Softshell oder so Trikots für den Radbereich, aber ansonsten gibt es tatsächlich die Produktionsstätten nicht. Und die Produktionsstätten sind da, die Materialhersteller sind da, die Chemiehersteller sind da, die Maschinenhersteller und die Arbeitskräfte. Also weil es gibt hier ja Fachkräftemangel, unter dem leiden wir eigentlich nicht. Worunter leiden wir? Unter der Tatsache, dass wir wenig Schweißer und Näher für unsere eigene Manufaktur in Obereisenbach kriegen, also das auch noch.
Aber an die könnte man doch kommen, also so groß kann das Problem doch nicht sein.
An die Arbeitskräfte? Ja, an die kommen wir auch. Das ist nicht das Kernproblem. Also es gibt zwei Kernprobleme. Das eine ist, es fehlen die Produktionsstätten. Und das zweite ist, je aufwendiger ein Produkt hergestellt wird, also wenn wir an so einen Rucksack denken, der würde dann dadurch, dass viel manuelle Arbeit dabei ist, 40-50% mehr kosten im Preis. Und da können Sie sich selber fragen, wären Sie bereit, 50% mehr zu zahlen für einen Rucksack? Das ist natürlich die zweite Schwierigkeit, dass es einfach auch viel, viel teurer ist in Deutschland, Europa.
Also da ist auch zu hören, Sie sind nicht die Caritas, aber Sie wollen sich Mühe geben bei der Produktion. Sie sind seit 10 Jahren Geschäftsführerin des Unternehmens. Haben Sie damals, gegründet wurde das Unternehmen 1974, haben Sie damals vieles erstmal umgekrempelt? Wie war das?
Also ich bin seit 2009 Geschäftsführerin, genau, und meine Kollegen hatten mich gefragt, wie ist meine Vision, und dann habe ich mein Herz zusammengenommen und gesagt, okay, hiermit sage ich es, ich hätte gerne ein ganz transparentes Unternehmen mit ökologischen und sozialen Produkten und dass man alles wie in so einem Glashaus überall hinschauen kann, weltweit, einfach weil es gut ist, weil man auch nichts zu verbergen hat. Und das war sozusagen die Anfangsvision, und mit der haben wir dann zwar nicht alles umgekrempelt, aber doch sehr, sehr konsequent einfach in die Richtung gestaltet.
Wie sind Sie diesen Weg gegangen? Von so einer Vision muss man sich ja meistens nach und nach auch in Teilen verabschieden. Wovon mussten Sie sich als erstes verabschieden?
Wir haben uns von der Vision überhaupt nicht verabschiedet. Also ganz im Gegenteil. Also die Vision ist da oben und wir verschärfen die eigentlich immer noch ein bisschen. Das Einzige, von was man sich verabschiedet, ist die Vorstellung, dass es so ein gerader Weg dahin ist. Und dass es quasi dann so eine Entscheidung ist zwischen guten und schlechten Entscheidungen oder so. Es wird einfach wahnsinnig komplex dadurch, dass man eben nicht nur auf Wirtschaft und Finanzen achtet, sondern auch soziale und ökologische Faktoren. Es sind Tausende von Zielkonflikte und man geht halt einen Schritt nach links und dann wieder einen Schritt nach rechts und dann ein bisschen nach vorne, aber die Vision, da geht's immer drauf zu.
Aber meistens hat man sich vieles sehr viel einfacher vorgestellt, und Sie sagten gerade, ja, und dann ist es doch viel komplexer. Auf welche Herausforderungen sind Sie da gestoßen? Wo wurde es plötzlich kompliziert?
Im Unternehmen jetzt weniger, weil wir, da waren wir auch schon, als ich angefangen habe, mehrheitlich Frauen. Also wir sind sehr frauengeprägt. Aber ich wurde schon auch mal als Au-pair von meinem Kollegen irgendwie bezeichnet. Oder oftmals ist es so, dass wir gemeinsame Termine haben und dann wissen die nicht, dass ich die Chefin bin. Dann reden die nur mit meinem männlichen Kollegen, die gucken mich nicht mal an. Also sowas spürt man dann schon. Aber so echte Vorurteile, wo ich dann richtig hart zu kämpfen gehabt hätte, eher nicht.
Wie reagieren Sie da drauf? Machen Sie sich einen Spaß raus? Oder wie?
Ja, also der hat auf jeden Fall keine so guten Karten mehr bei mir. Das merke ich mir dann schon erstmal, dass ich gar nicht angeguckt werde, wenn er noch nicht weiß, dass ich wichtig bin, dass er dann quasi als Frau mich erstmal auch nicht wichtig sieht. Das ist schon etwas, was ich da nicht
finde. Ja, Ihr Weg im Unternehmen ist ja auch ein ganz spannender. Sie kommen aus dem Produktmanagement, haben Sie gemacht, dann sind Sie in die Kommunikationsabteilung gegangen, Sie waren im Marketing. Ich könnte mir vorstellen, so schnell erzählt Ihnen auch niemand was.
Ja, ich bin schon ziemlich lang jetzt im Unternehmen und dadurch, dass wir das ist wirklich ein Pionierweg, den wir da auch gehen in Sachen Nachhaltigkeit, da haben wir so viele Erfahrungen gesammelt, das ist dann schon eine Bank auch, auf die man sich immer wieder verlassen kann.
Wie ist das, wenn Sie sind zum Beispiel eingeladen worden von der Wirtschaftskommission der UN nach Genf, um dort auch über Ihr Wirtschaftsmodell zu sprechen, die Gemeinwohl-Idee weiter zu verbreiten. Wie wird das dort aufgenommen, wenn Sie daherkommen?
Sehr, sehr interessiert. Das hat sich viel verändert. Also machen wir eine Gemeinwohlbilanz seit 2011, haben wir die erste gemacht, seit 2013 auch veröffentlicht. Und am Anfang wurden wir nur belächelt. Also so quasi Gemeinwohl sind bestimmt die Kommunisten oder so. Also völlig eben auch so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Heute ist es sehr interessant aus zwei Gründen. Nämlich einmal, weil die Sustainable Development Goals, das sind UN-Nachhaltigkeitsziele, die sind seit 5 Jahren, existieren die. Aber seit 5 Jahren hat sich eigentlich in der Politik noch nichts getan. Und es wird sich jetzt eben langsam mal Druck aufgebaut, wie kann man denn diese hehren Ziele wirklich runterbrechen. Und da ist die Gemeinwohlbilanz, die eben parallel zur Finanzbilanz eben erstellt wird und das ökologische, demokratische und gesellschaftliche Engagement eines Unternehmens eben auch bewertet, ist eines der Instrumente. Und das Zweite ist, dass der wahnsinnige Druck jetzt eben aus der Bevölkerung kommt durch Greta und Co. Von daher werden auf allen Ebenen, also UN, EU, Bund und so weiter, nach Instrumenten gesucht, wie man denn die Wirtschaft anders gestalten kann.
Wie lässt sich so etwas denn messen, so eine Bilanz? Das ist ja so einfach auch gar nicht zu unterscheiden und Kriterien aufzustellen.
Also es gibt da verschiedene Perspektiven und ganz, ganz harte Kriterien einfach, wie ein Unternehmen sich verhält im Thema ökologisches Engagement gegenüber den Mitarbeitern, den Banken oder den Geldgebern, der Gesellschaft, den Lieferanten und das eben auch für gesellschaftliches Engagement und für demokratisch und so weiter. Und dann gibt es ganz, ganz harte Kriterien und danach wird bewertet von einem externen Auditor. Und am Ende kommt eine Punktzahl raus, die ist von minus 3000, es gibt auch Minuspunkte, bis plus 1000. Also danach kann man eben, könnte man schön sehen sozusagen, wer sind die Unternehmen, die eigentlich ganz viele Kosten verursachen, aber das sozusagen auf Kosten von Mensch und Natur tun? Und wer sind die Unternehmen, die schon sehr viel eben das geschafft haben, zu wissen, welche Auswirkungen sie haben auf Mensch und Natur und das eben zu implementieren und das sozusagen selber dafür Verantwortung zu übernehmen?
Die Verbraucher interessiert das ja auch mehr und mehr, wie Produkte entstehen. Es gibt dann zum Beispiel auch so ein Bewertungskriterium, Rank a Brand. Da hatten Sie dann auch abgeschlossen, ein internationales Vergleichsportal ist das. Die hatten so 14 Outdoor-Unternehmen untersucht und da geguckt, wie schneiden die denn bei den unterschiedlichsten Kriterien ab. Da gab es dann auch Klimaschutz, Umweltschutz, faire Arbeitsbedingungen. VD war da das einzige Unternehmen, das das Label A bekommen hatte. Und da hieß es dann, ja, die erfüllen mindestens 75%. Was heißt 75%? Wo fehlt es denn dann offensichtlich auch noch?
Bei Rank a Brand? Das ist echt eine differenzierte Frage. Also grundsätzlich, was fehlt noch? Es fehlt immer was. Also ich hatte früher die Vorstellung, wir werden nachhaltigster Outdoor-Ausrüster, dann sind wir so auf dem Berg, schauen runter und sagen, ja, wir haben es geschafft. Und die Vorstellung hat sich komplett gewandelt. Es ist eine lange Straße, es liegt wirklich viel Weg hinter uns, auf den ich wirklich total stolz bin, aber wenn ich vorausgucke, denke ich, oh ja, haben wir noch viel vor uns. Also ich weiß jetzt nicht, was bei Rank a Brand jetzt noch fehlt, aber an was wir noch arbeiten ist, nach wie vor sind Kunststoffe und viele aus der Outdoor sind einfach Kunststoffe, basieren meistens auf Rohöl. Schlecht. Wir haben erst 30% recycelte Materialien, wir würden gerne auf 100% recycelte Materialien oder biobasierte Materialien kommen. Wir sind zwar klimaneutral in Tettnang, aber wir sind noch nicht klimaneutral auf der ganzen Welt. Also immer, je besser man sich auskennt, desto mehr Ziele gibt's auch.
Aber Aber das Klimaneutral-Beispiel können wir vielleicht gerade mal nehmen. Was macht es aus, klimaneutral in Tettnang zu sein? Was müssen Sie dafür tun?
Also da zählt alles rein, alle unsere Emissionen. Und da zählt beispielsweise, also große Faktor für Emissionen ist natürlich Strom einerseits, den haben wir auf Biostrom umgestellt, alle also die LED-Beleuchtung und all sowas. Papier war es früher, Papier verwenden wir so gut wie gar nicht mehr, wenn nur noch 100% recycelt. Mobilität ist bei uns ein Riesenfaktor, weil Obereisenbach ist am Ende der Welt. Es gab keinen Bus, es gab keinen Fahrradweg, es gab gar nichts. Das hieß 500 Mitarbeiter, 500 Parkplätze und jedes Jahr mehr. Da haben wir grüne Mobilitätskonzepte eingeführt mit ganz, also heute Fahrrad fahren wir, glaube ich, 50.000 Kilometer im Jahr und unterstützt eben durch einen eigenen E-Bike-Pool und Duschen und überdachten Parkplätzen und beste Parkplätze für die, die in Mitfahrgelegenheit fahren und so weiter und so weiter. Das heißt also, wir haben seit 2008 alle Emissionen durch verschiedenste Maßnahmen reduziert. Also obwohl wir viel mehr produzieren am Standort und viel mehr Mitarbeiter sind, verbrauchen wir viel, viel weniger als 2008. Und das, was wir reduzieren können, das kompensieren wir gemeinsam mit MyClimate. Das ist eine Organisation dafür, die macht dann, wir müssen ein Klimaaudit machen und dann berechnen die das um einen Geldbetrag, der dann sozusagen in klimafreundliche Projekte geht. Also wir stecken das in Projekte in Guangzhou zum Beispiel, da in China, wo wir auch produzieren. Da wird in der Region immer noch mit Holz gekocht, also nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern auch schlecht für die Emissionen, für die eigene Gesundheit. Und da werden die Kocher nach und nach eben ersetzt durch so Maisreste-Kocher, die völlig emissionsfrei sind und die quasi vom Feld einfach die Reste eingesammelt werden können. Und da werden sozusagen dann Emissionen, die bisher rausgegangen sind, quasi auf null reduziert. Und damit sozusagen ist das unsere Kompensation und wir sind klimaneutral.
Und jetzt wirbt Ihr Unternehmen auch damit, eine faire Marke zu sein. Was bedeutet denn in dem Zusammenhang überhaupt fair?
Also es gibt natürlich ganz viele Facetten, kann ich jetzt ganz viel reingehen, aber natürlich, so wie wir produzieren, betrifft es vor allem eben unsere Produktionsbedingungen. Das ist ja eine der Hauptherausforderungen. Wie können wir das schaffen, in Asien faire und ökologische Arbeitsbedingungen zu schaffen? Und wir arbeiten mit 45 Produzenten zusammen und zahlreichen Materiallieferanten und da eben sicherzustellen, dass da eben faire Arbeitsbedingungen sind, mit einer fairen Bezahlung, mit abgesicherten Arbeitsverhältnissen, mit nicht exzessiven Überstunden, ohne Kinderarbeit etc. etc. Das ist die Herausforderung. Und wie machen wir das? Oder?
Das können Sie gerne erzählen. Ich wollte jetzt gerade, weil man guckt die ganze Zeit auf das, was Sie mitgebracht haben und interessiert vielleicht auch die SWR1-Zuschauer, was in dieser Holzkiste drin ist, denn das hat nämlich auch mit den Produktionsbedingungen zu tun. Vielleicht gucken wir gerade mal. Es ist keine Geheimschachtel, die Sie da mitgebracht haben. Gehört wahrscheinlich auch zum Marketingkonzept vorzuführen, wie das Unternehmen arbeitet, mit welchen Materialien? Was gibt's denn da? Was haben die Kühe da vorne drauf zu suchen?
Die Kühe, dahinter verbirgt sich zertifiziertes Leder, das wir einsetzen. Also das ist quasi so eine Fühlbox für all diese außergewöhnlichen Materialien, die wir einsetzen. Das ist ausgerechnet das nicht außergewöhnlichste. Wobei das schon wert ist, auf zertifiziertes Leder zu achten, weil da geht's ja auch um die Gerberei und wie die Kühe gehalten wurden und so weiter und so weiter.
Was wäre denn das Außergewöhnlichste? Ich habe immer das Händchen, das Falsche zu greifen,
also das Außergewöhnlichste,
aber ich greife jetzt einfach in das daneben.
Das mal ist gucken. Milch, also das sind quasi Milch als Kunststoff sozusagen, also wenn wir hier das Produkt sehen, da sind die Schnallen beispielsweise aus, nee, das stimmt gar nicht, sieht so aus, ist aber nicht. Hier ist der Rücken, ist aus einem Milch-Woll-Gemisch, Zungenbrecher. Das ist Milch, die eigentlich weggeworfen würde, also keine Lebensmittel, und die wird in Fasern, also erstmal so und dann in Fasern gesponnen und daraus kann man dann,
Wir können das direkt mal als Kundenbefragung nutzen hier. Also Wollmilchfaser, ist das was Sie gleich anmacht? So als Stoff, ein Kleid aus Wollmilchfaser, würden Sie es anziehen?
Als Kleid vielleicht nicht, aber wenn das so verarbeitet ist, im Rucksack oder in einer schicken Tasche oder so, dann könnte ich mir das schon vorstellen.
Warum nicht als Kleid?
Ich denke, das kratzt oder es ist sterrig oder so. Ich weiß
das ist
es
ganz,
nicht.
Ich habe das mal gesehen, das ist so ganz, wie so Seide fast schon. Also das ist ja jetzt so ein Gemisch mit Wolle, ja, damit die
Funktion. Und löst sich unter der Dusche auf, hat man sonst vielleicht die Vorstellung, oder?
Also ich ja nicht mit meinem Kleid unter die Dusche.
Kann ja mal passieren, weiß man nicht. Kommen Sie in den Regen und schon ist das Kleid futsch. Also was passiert mit der Milchfaser? Danke.
Also mit der Milchfaser? Ja, genau. Also da passiert sowas raus. Also wir machen da mit Wolle.
Ich meine, wie haltbar ist sie? Ist das jetzt weniger haltbar als eine andere Faser?
Nee, das ist ja immer die Voraussetzung, dass die Materialien, die wir einsetzen, die Funktionalität erhalten. Sonst werden die nicht eingesetzt. Also für uns steht da im Vordergrund bei den ganzen Materialmixturen eben weniger Ressourcen zu verbrauchen, schadstofffrei und dann ganz viel eben in Kreisläufe zu kommen. Also Naturmaterialien einzusetzen oder Sachen, die eben schon in Gebrauch sind sozusagen und weggeschmissen wurden, wie also Fischernetze aus dem Meer, die da Materialien einzusetzen. Die Tasche zum Beispiel ist aus so alten Fischernetzen. Oder Rizinus, ganz tolle Pflanze, wächst da, wo keine Lebensmittel wachsen, weil die braucht kein Wasser, die braucht keine Pestizide.
Bei Rizinus denkt man in erster Linie an Öl. Arbeiten Sie mit Rizinusöl?
Genau, aber erstmal sozusagen sieht es so aus dann. Und also hier in die Kamera, ich soll das ganz lang hinhalten.
Wir können gerade mal auch vielleicht gucken, Sie sagen, kratzt vielleicht, kratzt das?
Die schnallen.
Den einen kratzt, den anderen nicht, kratzt es Sie?
Ich bin eigentlich empfindlich, aber es kratzt nicht.
Okay, also auch neue Materialien haben eine Chance.
Aus, die Hose ist aus Rizinusöl. Und es ist total spannend, das ist ein richtiges Zukunftsfeld, weil normalerweise fängt man immer mit Öl an, mit Rohöl. Und Sie müssen sich vorstellen, entweder drille ich Öl und hau erstmal CO2 in die Luft, um dann eben eine Outdoor-Jacke oder eine Hose oder was auch immer, hier ist ja auch viel Kunststoff im Einsatz, oder ich pflanze eine Rizinuspflanze, die gar nichts braucht und binde erstmal CO2. Von daher, das begeistert mich eigentlich am meisten.
Man merkt aber, wie sehr Sie aus dem Marketing kommen und gerade hier mal die Rundum-Werbefläche nutzen. Also schon sehr beeindruckend. Vielleicht, was gibt es denn an Materialien, was Sie zuletzt entdeckt haben, wo Sie gesagt haben, ach, ist auch noch eine Möglichkeit, hätte ich nie gedacht, dass man daraus etwas machen kann.
Ja, das ist nicht hier drin, oder? Nee, ist glaube ich nicht hier drin. Doch, aus Holzfaser. Also aus Holz kann man auch Fasern machen. Eigentlich kann man aus allen Fasern machen. Das hat mich total fasziniert. Also das ist dann eine Holzfaser, die ist total weich und fluschig. Und warum ist das total interessant? Also jetzt habe ich noch mal ein Produkt dabei.
Ja. Weil, die Marketingchefin am Werk, ja.
Sie kennen ja sicher die Problematik der Mikroplastik und die Textilindustrie, die globale, ist ein drittgrößte Verursacher von Mikroplastik.
Gerade das große Thema beim Kunstrasen, wo Mikroplastik drin ist.
Genau.
Fußballflächen.
Genau. Ja. Und bei den Produkten ist es so, durch den Abrieb eben, da entstehen, also gerade bei so langfaserigen Fließjacken, da entstehen einfach Mikroplastik, die dann in die Flüsse und dann in die Meere geht und durch alle Waschmaschinen durchsaust. Und da haben wir eben Holzfaser entwickelt und die fühlt sich genauso an wie ein Vlies. Ist genauso weich, stinkt sogar weniger, wenn ich schwitze, aber baut sich dann organisch ab, wenn die quasi ins Meer gelangt.
Und trotzdem fragt man sich, wenn Sie das so locker flockig erzählen und man denkt, ja, ist doch alles so einfach, müssten es die anderen doch auch machen. Trotzdem sind Sie immer noch der Trendsetter. Wie wütend macht Sie das, dass ein vielleicht nicht nur der Outdoor-Bereich, sondern eine gesamte Wirtschaftszweig, gerade in der Textilindustrie, da hinten dran hängt?
Also wütend macht mich das nicht. Macht mir das Angst. Also die globalen Herausforderungen, die machen mir Angst. Also Angst ist tatsächlich ein großer Treiber von mir. Ich würde gern, dass meine Kinder und meine Enkel, ich werde hoffentlich ganz zahlreiche Enkel haben, eine lebenswerte Zukunft haben. Und von daher habe ich einen riesen Antrieb, eben das nicht nur für VOD zu machen, sondern eben auch tatsächlich Gesetzgebung möglichst einfach anzustoßen, weil ich denke, wir brauchen Spielregeln, die sowas nicht als gelobte Ausnahme, sondern als Standard machen.
Aber Angst ist ja immer so ein schlechter Berater. Wie erhalten Sie sich Ihre Begeisterung dafür?
Ich glaube, wenn ich nicht handeln würde, dann würde ich die Angst mehr spüren. Aber dadurch, dass wir ja handeln und Lösungen schaffen, dann wandelt sich das in Energie um.
Ja, sich flüchten vor Ihrer Angst. Das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit. Sie haben eben einen Namen in den Mund genommen, Greta. Ich glaube, es war nach den Sommerferien im vergangenen Jahr, als sie plötzlich vor dem schwedischen Reichstag saß mit dem Plakat, um für Klima zu werben. Was war Ihre erste Reaktion, als Sie von Greta Thunberg erfahren haben?
Also vor allem, als ich erfahren habe, wie viele Kinder weltweit jetzt auf die Straße gehen, das hat mich wahnsinnig bewegt. Ja, fand ich total schön, weil die Probleme sind ja nicht neu und die Fakten sind nicht neu und die Lösungen sind nicht neu. Also wir drehen uns echt im Kreis und seit 10 Jahren oder seit 20 Jahren passiert eigentlich nichts. Und jetzt ist es ja wie in diesem Märchen des Kaisers nackte Kleider oder wie heißt das, wo quasi alle so tun, als ob der Kaiser zwar nackt ist, aber das ist total normal. Und dann kommt ein kleines Kind und sagt, ja, aber der ist doch nackt.
An wahrscheinlich.
Und lacht und dann erst quasi greifen das alle auf. Und ich finde das total bewegend. Weil ich spüre es wirklich, dass sich dadurch was in der Politik bewegt, dass plötzlich ganz viele Unternehmen anfangen, sich über Klimaneutralität Gedanken zu machen. Und sie hat wirklich geschafft, ein weltweites Handeln einzufordern.
Spiegelt das auch die Angst wider und dass etwas nur mit Druck zu erreichen ist? Was glauben Sie?
Also ich erlebe es in meiner Branche schon, dass Druck wirklich sehr sinnvoll ist. Also ein kleines Beispiel, Greenpeace hat, oder beziehungsweise es gibt PFC. PFC reichert sich an, das ist eine Chemikalie, die reichert sich an, die ist in Gletschern zu finden, in Muttermilch, die ist als giftig, wird die angesehen. Und wir haben seit 2009 haben wir schon die Membrane gewechselt, aber die Chemikalie ist auch auf dem Oberstoff drauf, um Wasserabweisung zu bewirken. Und seit 2009 hatten wir versucht, oder 2010, ich weiß nicht, haben wir versucht, Lösungen zu finden. Und es gab auch Lösungen, die haben aber nicht funktioniert. Und wir haben Jahr für Jahr wieder tatsächlich auch Produkte eingestampft, weil das nicht funktioniert hat. Dann kam Greenpeace. Und Greenpeace hat wirklich eine Riesenkampagne gemacht in Deutschland mit ganz viel Sensibilisierung und die standen auf dem Dach vom Mammut und haben auch auf uns geschossen, was hart war, was wirklich hart war, weil ich dachte, das sind meine Freunde. Aber was tatsächlich sie bewirkt haben, ist, dass innerhalb von 3 Jahren haben wir es geschafft, vom PFC wegzukommen, weil dann plötzlich in der ganzen Lieferkette sich alle darauf konzentriert haben. Plötzlich haben sich die Chemikalienlieferanten darauf spezialisiert, die Produzenten waren bereit, neue Lösungen auszuprobieren, weil die Hälfte ist die Lösung, die chemikalische, die andere ist die Prozesssicherheit. Du brauchst also wirklich in der Wertschöpfungskette alle an einem Strang. Und das bewirkt eigentlich nur, wenn entweder so Druck von der NGO kommt oder eben eine gesetzliche Regelung. Und deshalb habe ich so, dass ich denke, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, die genau sowas fordern.
Und gesetzliche Regelungen, damit beschäftigen Sie sich ja auch, wie solche gesetzlichen Regelungen aussehen können. Also wenn ein Unternehmen nachhaltig wirtschaftet, dann zahlt es weniger Steuern und Abgaben. Das ist, glaube ich, auch so ein Vorschlag, den Sie haben. Profitieren davon die Großen und die Kleinen haben es besonders schwer? Welche Folge hat das?
Dann verleitet es automatisch dazu, dann auch irgendwo sich darüber beim privaten Gebrauch Gedanken zu machen.
Wie viel Zeit bleibt überhaupt noch als Geschäftsführerin? Zeit für die Wand? Wie oft sind Sie in der Kletterwand?
Oh, ganz selten zur Zeit. Also Klettern ist tatsächlich bei mir gerade ganz hinten runtergerutscht. Also wir haben eine Kletterwand bei VD, da bin ich ab und zu mal abends, aber wirklich viel zu wenig. Aber das hat wenig mit der Zeit zu tun, sondern ich habe wieder Tennis angefangen.
Weil das praktischer ist oder warum? Warum hat sich Tennis für Sie angeboten?
Ach, weil da meine alte Mannschaft, mit der ich vor 30 Jahren zusammen gespielt habe, glaube ich, 30 Jahre, Gott, ja, und die hat sich wiedergefunden und dann war das einfach total nett und seitdem spiele ich wieder ein bisschen Tennis.
Wo wir gerade so ein bisschen in der Vergangenheit sind, vielleicht bleiben wir dabei und gehen ins Jahr 1994. Vielleicht erinnern Sie sich daran, als Sie eine Kletterwand auch draußen hatten bei sich auf dem Gelände und das war eine Weltcup-Kletterwand, mit der sollte etwas gemacht werden. Wissen Sie das noch?
Also wir haben die dann recycelt, also die war bei genau, uns dann ja. Am Gelände dran.
Und die wurde recycelt und saniert und das hat ein Student damals übernommen. Wissen Sie zufällig den Namen?
Nee, den weiß ich nicht. Ist das jetzt der Überraschungsgast?
Das ist der Überraschungsgast, genau. Also, vielleicht holen wir ihn mal rein. Der Name ist nämlich Daniel Gebel. Vielleicht kommt der Name dann auch gleich wieder.
Daniel!
Genau, Daniel, das ist dein Applaus. Also wir stellen uns einfach mal direkt an die Wand, denn aus Daniel wurde einer der besten Kletterer Deutschlands. Er ist auch Bergführer und kann Antje von Dewitz bis oben an die Wand führen. Das schafft er auch und ist auch, ich glaube, es gibt noch eine gemeinsame Verbindung über den Stiftungsrat. Antje von Dewitz, ihr Vater hat nämlich eine Stiftung gegründet, da sind Sie im Vorsitz und Daniel ist dort auch mit dabei. Aber nochmal kurz zurück zur Kletterwand. Was hat die denn ausgezeichnet als Weltcup-Kletterwand?
Oh, dass sie ganz fies war. Also jedes Mal, wenn man da geklettert ist, hat man sich die, also und man hat kleinste Verletzungen gehabt und die hat man sofort gehabt, weil es einfach sehr, sehr rau war. Und diese Entzündung hat man über Wochen nicht mehr losbekommen. Das ist, so habe ich die Kletterwand in Erinnerung.
Das war so das Projekt, ja, wo wir dann gearbeitet haben.
Und Daniel, was hat dich gereizt, diese Kletterwand dann zu restaurieren, diese fiese Kletterwand?
Ja, vor allem wegen der Historie, weil es einfach, also ich habe die das erste Mal gesehen, als ich meine ersten Klettermagazine gekauft habe und da habe ich diese Bilder von dieser Wand eben das erste Mal im Kopf gehabt und als ich dann bei euch angefangen habe, habe ich die da hinten an dem Haus gefunden. Ich wusste gar nicht, dass die da noch steht und die ist so langsam vor sich hin verrottet und das war dieses Projekt, als wir dann angefangen haben, die erstmal zu sanieren und erst später ist sie dann abgerissen worden leider, ja.
Und aus dir wurde wirklich ein leidenschaftlicher Kletterer. Wie ist denn so eine Leidenschaft entstanden? Da gibt es ja meistens ganz faszinierende Geschichten.
Ja, das Klettern hat bei mir relativ früh angefangen. Ich habe mit 9, 10 Jahren habe ich diese Was ist was Bücher in die Hand bekommen und da habe ich eben Was ist was Höhlen, das war das Thema damals und dann habe ich diese Bilder gesehen von den Leuten, wie sie sich da in den Höhlen abseilen und sichern und dann wollte ich diese Ausrüstung eben haben und habe angefangen, die nachzubauen und habe halt da Schulranzen von meiner Schwester und die Reisetasche von meinem Vater zusammengeschnitten und angefangen, da Gurte zu nähen draus. Und ja, so bin ich dann langsam beim Klettern gelandet.
Was war das für eine Faser, aus denen du die Gurte genäht hast?
Ja, eben Schulrucksäcke und Reisetaschen. Ja. Also wahrscheinlich Polyamid, vermute ich mal. Hat auch nicht lang gehalten. Ja.
Aber auch schon recycelt.
Es war voll recycelt, ja. Hat auch Ärger gegeben.
Gehört dazu. Wenn wir jetzt schon hier vor so einer tollen Kletterwand stehen, übrigens in einer der ältesten Kletterhallen im Süden Deutschlands, dann wäre es ja echt cool, auch was klettertechnisch zu sehen. Ich weiß nicht, Antje von Dewitz, können wir Sie dazu verhaften? Sie haben einen der besten Kletterer Deutschlands, der Sie sichern würde.
Also bei der Sicherung kriegt man das wenig.
Was soll denn die Lache?
Habe ich jetzt akustisch nicht verstanden.
Also was haben wir denn hier, was ich dann auch noch gut klettern kann, dass ich auch noch gut dabei aussehe?
Also ich hätte hier die Leistenzerrung im Angebot, aber die nehmen wir vielleicht raus, oder?
Das ist mir alles hier echt eine Nummer zu hoch.
Wir können da drin, wenn wir das Toprope hernehmen können.
Die was?
Das geht auf jeden Fall.
Okay.
Was drauf.
Oh Mann, mit meinen VD-Schüchen jetzt hier.
Na, da fällt das Marketing mal flach, ja? Also zum Klettern eignen die sich wohl nicht. Also können wir sie verhaften oder sind sie jetzt sehr genötigt? Also sie haben es noch in der Hand zu sagen.
Passt schon,
sind die letzten Worte.
Habt ihr denn auch Kletterschuhe für mich, oder? Oder muss ich jetzt mit meinen Stappen hier hoch?
Kannst,
was hast du? Ach, du hast ja 38,5.
Ja, die müssen passen.
Alles, okay, gut.
Na, der Kletterexperte ist natürlich auf alles eingestellt. Du hast Kletterschuhe sogar dabei.
Der hätte mich mal vorwarnen können.
Also Streitereien hinterher, wir wollen erst was sehen. Mikro nehme ich, ja. Das auch. Sie können kommentieren. Du bist doch Reporterin, richtig? Genau. Stell dich gerade mal vor.
Ich bin Isabel Heine aus dem Studio Friedrichshafen.
Herzlich willkommen. Also von dir hören wir den Nachbericht und jetzt den Kommentar, den Live-Kommentar zum Klettern in der Wand.
Oh. Also, die beiden machen sich bereit. Es sieht schon spannend aus, wie Antje von Dewitz ihren Gurt festzieht. Aber ich glaube, es dauert noch ein paar Sekunden, mindestens Minütchen, bis das Ganze dann losgeht.
Aber ich glaube, Klettern wird deshalb olympisch, ist ja Premiere in Tokio im kommenden Jahr, weil die Bilder angeblich so gut sind. Da wurde schon geprotzt. Also von daher, du kannst die Bilder kommentieren. Was siehst du jetzt?
Jetzt sehe ich den schönsten Moment beim Klettern, Schuhe anziehen. Es riecht nicht, für alle, die nicht dabei sind. Ja, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass diese Kletterschuhe ziemlich eng sind. Ich habe nämlich eine Zeit lang gebouldert. Das ist das Klettern ohne Sicherung. Ich glaube, da muss man jetzt, wenn man die Schuhe länger nicht mehr anhatte, ziemlich die Zehen einfahren.
Vielleicht muss das einfach wehtun beim Klettern.
Ich glaube auch.
Kann natürlich sein, aber Daniel, du kannst uns vielleicht ganz kurz noch den Unterschied zwischen Bouldern und Klettern erklären.
Bouldern ist Klettern in Absprunghöhe, das heißt ohne Seil und Sicherung. Das macht man über Matten oder über gutem Absprunggelände. Ist eigentlich ursprünglich mal eine Trainingsform gewesen, hat sich heute mehr zum Eigenzweck entwickelt. Ist auch der am stärksten wachsende Trend in der ganzen Klettersportbranche. Das klassische Klettern passiert dann so, wie wir es jetzt machen, mit Seilsicherung, Gurt, Sicherungsgerät, Haken in der Wand und geht dann bis ins alpine Gelände ran.
Wollen Sie Wetten abschließen vorher, wie hoch Antje von Dewitz kommt? Was sagen Sie, wie hoch kommen Sie?
Ja, das hängt jetzt ganz davon ab, welche Route ich klettern soll.
Also wir lassen uns mal überraschen. Was glauben Sie, wie hoch schafft sie es?
8 Meter.
Das wäre bis wohin?
Ja, ich weiß es nicht, ob das stimmt. Bis zu diesem grünen Teil da.
Der grüne Stern da?
Ja.
Okay, also so hoch hängt die Latte, bis zum grünen Stern auf jeden Fall. Das haben wir jetzt mal vorausgegeben und es geht wieder zurück zur Reporterin, denn der nächste spannende Moment steht, glaube ich, an.
Genau, jetzt wird der Fuß aufgesetzt, es geht los und es sieht sehr gut aus, auch wenn das jetzt anscheinend schon ein paar Monate her ist seit der letzten Klettertour, sieht das richtig gut aus, es geht schnell voran. Juhu. Ja, sehr agil. Jetzt wird der richtige Tritt gesucht. Das ist ja immer schwierig, dann manchmal die richtige Farbe zu finden. Und jetzt wird der Fuß gewechselt. So kommt Antje von Dewitz besser voran. Und von unten kommt hier und da mal ein Hinweis, wo der nächste Griff am besten platziert wird.
Ja, und das Ziel schon jetzt erreicht.
Mehr als die Hälfte ist geschafft. Und das geht in einem rasenden Tempo. Es gibt ja, glaube ich, auch Speedclimbing. Ich glaube, da könnte Antje von Dewitz auch mitmachen.
Also ich glaube, wir haben die erste Kandidatin für die Olympischen Spiele in Tokio, oder?
Ich glaube auch, ja.
Die Quali steht. Frau von Dewitz, Sie müssen jetzt nicht bis zum letzten hoch.
Ich glaube, das wird eingefordert.
Aber
Ich fürchte doch.
Ja. Jetzt, kein Wunder, Sie Unternehmerin und Chefin.
Ich kann schon gar nicht mehr zugucken. Oder?
Und ich glaube, sie schafft es auch. Der letzte Zug und jetzt beide Hände an den letzten Zug. Ja.
Sie sind?
Eine Geschwindigkeit.
Also, Antje von Dewitz, das ist Ihr Applaus, sensationell gemacht. Und Sie sehen, der Gurt ist jetzt gleich wieder frei. Sie sind die Nächste.
Nee, bestimmt nicht. Nee, ganz bestimmt nicht. Nee.
Was müsste passieren, dass Sie da hochgehen? So eine neue Buchse in Milchfaser, wäre das was?
Auch nicht.
Okay, also. Aber danke schön. Was ist denn jetzt Ihr Fazit? Wie schwierig war, welche Route war es denn jetzt?
Der Fünfer. Schmerzen in meinen Zehen ist mein Fazit. Ich mache das ja total gerne, gell? Also ehrlich gesagt bin ich so ein bisschen dankbar, dass ich jetzt kurz...
Das hat man gesehen. Aber wo tat's weh? Also vorne an den Fußspitzen?
Ja, das sind die typischen Kletterschmerzen. Also irgendwie sagen dir auch alle, du sollst sie möglichst klein kaufen. Tut's nicht, es tut einfach nur weh.
Stellen Sie deshalb keine Kletterschuhe her oder habe ich das eben falsch mitbekommen?
Nee, Kletterschuhe, das macht Edelried. Wir machen kein Klettern sozusagen bei VD.
Tut zu weh. Jetzt kann der Profi natürlich das noch beurteilen. Wie hat sie sich geschlagen?
Ja, tipptopp. Also für die Trainingshäufigkeit, astrein, da merkt man Erfahrung, klar.
Wo guckt der Kletterexperte denn als erstes hin, ob jemand gut oder schlecht ist? Sind das die Griffe? Sind das die Tritte? Wo guckt man hin?
In der Regel sind es die Füße. Jemand, der unerfahren ist und wenig klettert, der hat mehr so den Blick nach oben, schaut nach seinen Händen und die Füße scharren eigentlich mehr so hinterher. Und das war präzise Fußarbeit, hat man ganz klar gesehen.
Wie lange braucht man, bis man so schnell da hochkraxeln kann, wie es Antje von Dewitz jetzt gerade gemacht hat?
Das hängt natürlich von der, von der Grundkonstitution ab. Also es gibt mit Sicherheit Leute, das ist ganz spannend in Asien, wir haben ja die Kletterwand in Vietnam gebaut und das ist super, dort zu sehen, wie die Leute, man merkt, dass die Naturverbundener aufwachsen, die, wenn das erste Mal klettern die weit besser, als wenn bei uns jemand 3 Jahre schon am Trainieren ist. Aber ich würde jetzt so, das sind, 2 bis 3 Jahre klettern, dann ist man da auch entspannt unterwegs.
Naturverbunden ist das eine, aber vieles hat natürlich immer 2 Seiten. Wenn man jetzt guckt auf den Mont Blanc, da gibt es die höchste Müllhalde der Welt. Es gibt immer mehr auch tödliche Kletterunfälle. Kann man da als Extremkletterer, kann man da als Outdoor-Ausrüster Ursachen ausmachen? Wer ist schuld?
Oh, wer ist schuld? Also generell ist es ja so, dass es ein Hype gerade ist, gell? Also Berge werden einfach gerne jetzt gerade genutzt und das ist einerseits schädlich für die Umwelt, wenn Leute sich überschätzen, wenn auch einfach da der Status so eine große Rolle spielt und wenn es aber auch die Anbieter gibt, die dann wirklich den letzten Opa noch auf den Berg hochschleppen. Die positive Seite, also nicht bei den extremen Sachen, aber die positive Seite an dem Trend finde ich, dass viele Leute in die Natur gehen, gell? Das ist ja auch was Positives. Weil ich weiß nur, was es zu bewahren gilt oder ich will nicht mich nur für was einsetzen, wo ich die Schönheit auch erstmal erkennen kann.
Aber wenn ich meinen ganzen Müll im Berg lasse, kann es ja auch nicht gut sein.
Genau, nee, gar nicht. Ich finde auch, da muss es dann Regeln geben. Also wir setzen uns bei VD schon stark dafür ein, dass eben gerade auch wie durch unser Verhalten, also in Fotoshootings, wie fahren wir da den Berg hoch mit dem Fahrrad oder dass wir mit dem DAV zusammenarbeiten, weil wir wissen, dass da, wenn Camps gemacht werden, dass immer auf Naturnutz, Naturschutz geachtet wird, auch bei eigenen Camps. Also das sehe ich auch als Verantwortung, als Marke eben dazu beizutragen.
Kann es denn auch passieren, dass man denkt, jetzt habe ich so eine gute Ausrüstung, jetzt kann ich das schon und aufgrund meiner guten Ausrüstung passiert dann vielleicht auch eher mal ein Unfall? Gibt's solche Theorien?
Es ist ja diese High-Tech-Low-Brain-Theorie und mit Sicherheit schafft gute Ausrüstung ein großes Vertrauen, wobei man allerdings sagen kann, zumindest im Alpenraum im Vergleich zum Zuwachs der Alpintouristen, die wir haben, haben wir eigentlich sogar rückläufige Unfallzahlen. Was zunimmt, sind die Zahlen der Rettungen. Also das heißt, dadurch, dass das Rettungssystem besser geworden ist, viel mehr Hubschrauberrettungen möglich geworden sind, Telekommunikation besser möglich ist, haben wir eine erhöhte Anzahl an Notrufen, wo die Leute gerettet werden müssen, aber in der Regel unverletzt. Also das haben wir zunehmend, aber tatsächlich die Anzahl an schweren Unfällen ist eigentlich sogar rückläufig. Ja.
Wenn wir jetzt mal auf die Entwicklung des Sports gucken, ab dem kommenden Jahr Klettern eben auch olympisch. Das wurde gerade vom DAV erstmal kritisch gesehen. Warum?
ist mir jetzt in der Form, ich wüsste jetzt gar nicht, dass der Alpenverein das tatsächlich so kritisch sieht. Im Gegenteil, eigentlich ist ja sogar der Alpenverein einer derjenigen, der das stark befürwortet hat, beziehungsweise sogar forciert hat. Wabel Wolfgang zum Beispiel namentlich zu nennen, der ist seit Jahren jetzt daran am Arbeiten, das zu platzieren. Ich glaube auch, dass es ein positiver Trend ist, wenn man es, letzten Endes ist Klettern eine der drei Grundbewegungsformen, Schwimmen, Laufen, Klettern, und trotzdem ist es nie olympische Disziplin geworden, aber es ist eigentlich eine natürliche Fortbewegungsmethode, und insofern halte ich es eigentlich schon längst überfällig eigentlich.
Nicht immer ist so ein Hype in einer Szene erwünscht. Für Sie als Outdoor-Ausrüster ist es wahrscheinlich interessant, weil Sie natürlich dann wieder ins Marketing gehen und auch davon profitieren.
Also wie gesagt, wir bieten ja gar keine Kletterausrüstung an, und das ist tatsächlich ein Kletterhype.
Aber eine Schwesterfirma, die bietet das an, wie Edelried zum Beispiel. Also auch da sind Sie dann indirekt beteiligt.
Nee, nicht mal indirekt. Sie sind wirklich total eigenständig, aber befreundet.
Aber setzen Sie da drauf, weil jetzt wurde auch gesagt, naja, es kann gerade auch bei dem Thema Klettern, es hat so einen Popularitätsgrad, ähnlich wie Beachvolleyball, es ist wirklich ein Trend. Das macht mit einem Unternehmen doch sicherlich schon was in einer Unternehmensstrategie.
Generell sind wir als Unternehmen aber schon sehr breit aufgestellt. Also wir haben, wir bedienen die Skitourengeher, die Bergsteiger, die Wanderer, die Tourengeher, die Biker, die Mountainbiker, die Rennradfahrer und dann noch in Urban Life. Also wir sind so breit aufgestellt, dass wir gar nicht so sehr auf neue Trends achten, sondern weil wir schon einfach ganz viele Aktivitäten abdecken als kleiner Mittelständler.
Okay, also die Sparte ist dann nicht so interessant. Für dich ist sie natürlich interessant, auch das zu beobachten. Was glaubst du, wie gut kann das deutsche Team abschneiden? Gerade laufen die Qualifikationen.
Ja, leider muss man sagen, sieht also international, ja, gibt's schon ein paar Leute, die da besser aussehen. Also ich erwarte jetzt keine Platzierung von den Deutschen, leider, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde mich überraschen.
Okay, wir werden das beobachten. Daniel, vielleicht hättest du nachher noch Zeit, exklusiv nämlich für unsere Leute, Live-Gäste, auch noch zu zeigen, wie man hier vielleicht ja auch die Leistenzerrung ohne Leistenzerrung hochkommt. Ich glaube, das wäre klasse. Hast du Lust?
Machen wir, ja, natürlich, klar.
Super, dann kriegst du jetzt noch ein bisschen Luft zum Atmen und Erholen, und danke fürs Sichern für Antje von Dewitz. Dankeschön, dein Applaus. Daniel Gebel. Danke sehr. Denn jetzt sind erstmal noch die SWR1-Hörer dran, denn viele, viele Fragen haben uns erreicht, und vielleicht können wir da direkt mal einsteigen. Und Martin Knoll aus Calw habe ich nämlich hier auf der Liste, der möchte wissen, werden Sie bezüglich Ihrer Unternehmensphilosophie von anderen Unternehmensmanagern angefeindet? Gibt es so etwas?
Angefeindet?
Angefeindet, ja.
Also meistens ist es so, dass wir sehr viel aufgesucht werden. Also das kriege ich noch mehr mit. Also dass viele zu uns kommen und sich inspirieren lassen möchten, Führung machen und einfach auch schauen möchten, was steckt denn dahinter und wie kann man denn so einen Start mal geben. Angefeindet werden wir nicht direkt, aber wir sind völlig quer zu den meisten Lobbyisten. Also auch in der eigenen Branche, Textilbranche oder so, ist die Lobbymeinung immer eine ganz andere, dass es ja alles gar nicht möglich ist und dass gesetzliche Regelungen damit dann auch sozusagen das Existenzaus von ganzen Mittelständlern bedeutet und so. Da sind wir natürlich total verquer. Aber angefeindet wegen unserem unternehmerischen Engagement in Sachen Nachhaltigkeit von anderen Unternehmern bisher nicht so.
Und wegen anderer Engagements?
Ja klar, alles was in Richtung Flüchtlingsengagement geht, da ist richtig, aber nicht von anderen Unternehmern. Aber da ist natürlich dann auf Social Media, Facebook und so.
Darauf bezieht sich die Frage von Almut Sekulic aus Nagold. Sie schreibt, ich bin voller Bewunderung für Ihre Lebensleistung und Ihr politisches Engagement. Ich hoffe, Sie erleben wenig Anfeindungen bezüglich Ihrer Eingliederungshilfe von Schutzsuchenden. Falls es doch vorkommt, wie gehen Sie damit um?
Also das war schon sehr heftig teilweise. Da auch richtig so, dass unsere Personalabteilung so abgetrennte Köpfe und Hände Fotos bekommen hat, also auf so einem Bewerbungsportal, und dass ich heimgehen sollte nach Afrika. Und also richtig hässlich und fies und so auch, dass ich so ein bisschen dann mal wieder Angst hatte um meine Kinder und mein Mann gesagt hat, muss das sein oder so, gell? Und ich dann auch Angst hatte um die Mitarbeiter, weil das ist ja auch, das macht schon viel mit dir. Und dann war aber so die Sache, Dann war auch so ein Innehalten und so ein Überlegen, okay, passiert ist ja nichts und das sind ja keine Todesdrohungen, das ist einfach nur blödsinniges Beschimpfen. Wenn wir jetzt schon einknicken und sozusagen da klein beigeben und uns dann völlig zurückziehen und wer stellt sich dann hin? Also ich denke, dass wir in einer Zeit sind, wo Echthaltung gefragt ist, wo es wichtig ist, dass gerade auch Unternehmer aufstehen.
Sehr Applaus. Da gibt es noch eine Frage zu Ihrer Initiative Bleiberecht durch Arbeit von Hans-Georg Knödel aus Sindelfingen. Und der fragt, Sie beschäftigen Asylbewerber, wenn es irgendwann zur Abschiebung kommt, wie reagieren Sie dann? Wie läuft das bei Ihnen im Betrieb ab? Können Sie die Mitarbeiter halten?
Wir hatten 12 Geflüchtete, wir haben jetzt noch 11. 7 von denen sind von Abschiebung bedroht. Bisher ist keiner abgeschoben worden. Ja, wie verhalten wir uns? Wir geben alle Unterstützung. Also für uns war das ein Riesenschlag, weil das war zu der Zeit 2015, 2016, wo es hieß, anpacken und integrieren und wir schaffen das. Und wir waren ja mitten dabei, haben die Aufforderung fast nicht benötigt sozusagen und haben uns wirklich Mühe gegeben und haben dazu auch Auszeichnungen bekommen. Und irgendwie 2 Tage nach der letzten Landesauszeichnung kamen dann die ersten Abschiebebefehle. Und das war wirklich hart, weil Integration ist machbar und es ist wirklich ein Mehrwert. Also das fühlt sich jetzt auch toll an, dass sie integriert, die bringen einen tollen Beitrag, die stehen ganz anders da, die sind aufrecht geworden, die strahlen was aus, jetzt gerne unsere Mitarbeiter. Aber der Weg dahin, der war wirklich, wirklich mühsam. Auch interne Ängste, Deutschkurse, Grundbasis, die du vermitteln musst, wie arbeitet man eigentlich in einem deutschen Unternehmen und so weiter. Und von daher haben wir wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt sozusagen, um dazu beizutragen, dass sie bleiben können.
Lässt sich das auch beziffern? Als Unternehmer muss man natürlich auch immer in Geldern denken, was sie da investiert haben, um eben solche Initiativen durchzubringen. Was hat das gekostet?
Also die Unternehmerinitiative, die ich mit dem Gottfried Herle gegründet habe, da sind jetzt heute 170 Unternehmen im Süden Deutschlands, die da beigetreten sind mit 2500 geflüchteten Mitarbeitern. Haben wir Geld beigesteuert, um uns eine Assistentin leisten zu können. Es gibt ja auch Beiträge von Unternehmern, die freiwillige Beiträge allerdings. Viel Zeit halt, vor allem am Anfang, für die Unternehmerinitiative, auch für Reisen nach Berlin oder Reisen nach Stuttgart. Noch mehr Zeit eigentlich für die Integration, weil das schafft eine Personalabteilung gar nicht alleine. Haben wir wirklich viele Paten dann im Unternehmen gehabt, die freiwillig die begleitet haben im Alltag und so. Also insgesamt schon ein großes Engagement, sowohl für die Integration als auch dann für den Kampf, dass sie da noch bleiben dürfen.
Aber Sie haben es nicht beziffert.
Nee, ich habe, das einzige Zahl, die ich habe, ist, ich habe der Frau Merkel ja einen Brief geschrieben, einen empörten Brief, also vor 2 Jahren oder so, und habe da vorgerechnet, dass wenn die 7 tatsächlich abgeschoben werden, die arbeiten in der Manufaktur, dass es tatsächlich ein Schaden von 250.000 Euro ist, der sich so direkt beziffern lässt, weil eben denn die Nachbesetzungen lange dauern, weil es eben gar nicht so einfach ist, da Leute zu finden, weil eben direkter Produktionsausfall ist und so weiter und das Einlernen dann wieder kommt.
Und solche Kurse, die Sie angesprochen haben, Deutschkurs, findet der dann bei Ihnen in Unternehmensräumen statt oder organisieren Sie das, wo es dann außerhalb stattfindet? Wie sieht sowas praktisch aus?
Also der hat stattgefunden bei uns im Unternehmen. Also wir hatten eine externe Lehrerin, die hat dann nicht nur für unsere geflüchteten Mitarbeiter, sondern auch für unsere polnischen und türkischen und Mitarbeiter, die mit schlechteren Deutschkenntnissen Deutschkurse gegeben. Und ich habe jetzt eben auch mich erkundigt, wie es denn jetzt aussieht, wollen wir weitermachen oder so, aber da hieß es, nee, ist momentan nicht so gefragt, weil, also erstens sprechen sie eigentlich schon richtig gut Deutsch, bin ich richtig stolz drauf, also da ist wirklich auch der Wille zur Integration da und zweitens bei denen, die jetzt von der Abschiebung gedroht sind, die sagen also vom nächsten Deutschkurs, also ich brauche erstmal ein bisschen Sicherheit sozusagen.
Ja. Was ist da Ihr Fazit zur Initiative Bleiberecht durch Arbeit?
Also ich denke, dass wir mit dafür verantwortlich sind, dass es jetzt ein Gesetz gibt. Das Gesetz bedeutet, dass Leute, die in Arbeit sind und in Duldung sind, dass sie bleiben dürfen und dass sie ein Bleiberecht kriegen. Das hat nur einen kleinen Haken. Das zieht nämlich nur dann, wenn die Menschen bereits ein Jahr sich in Duldung befinden. Und ich kenne die Zahlen von Baden-Württemberg, 35.000 befinden sich in Gestattung, das bedeutet, dass noch der Prozess läuft. 17.000 befinden sich in Duldung, also schon mal weniger als die Hälfte. Ja, und von denen, die bereits ein Jahr da sind, ist es nur noch ein klitzekleiner Bruchteil. Das heißt also, in Duldung heißt abgelehnt zu sein, abgelehnt, aber geduldet zu sein. Das heißt also, die Menschen, die jetzt sozusagen in diesem Asylfindungsprozess, wie auch immer, abgelehnt werden und jetzt in die Duldung kommen, die werden abgeschoben. Und es wird auch fleißig genutzt. Also es wird auch wirklich, also die Erfahrungen im Unternehmerkreis zeigen, dass auch wirklich gerne von Unternehmen aus abgeschoben werden, weil man da weiß, dass die da vor Ort sind. Das sind die, die pflichtbewusst morgens erscheinen, da kann man sie gut abschieben.
Okay, also auch da wiederum 2 Seiten. Wir machen weiter mit den Hörerfragen. Petra Bogner, Mensing aus Neuhausen, möchte wissen, weshalb sind Sportartikel auch von deutschen Herstellerfirmen in den USA wesentlich günstiger als in Deutschland?
Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Also würde mich oder erstaunt mich, weil das ist ja schon mal auch der ganze Transport und dann noch die Zölle oder so eigentlich viel teurer. Also erstaunt mich, würde ich auch gerne wissen.
Bei Autos ist das ja auch manchmal so. Also
Ja, gut. Kann ich keine Auskunft zu geben.
Nächste Frage kommt von Sonja Storz aus Winnenden. Sie möchte wissen, da beleibtere Menschen ja mehr Sport machen sollen, wann VD darauf eingeht. Damengrößen hat sie bis jetzt nur bis Größe 46 gefunden. Sie schreibt, das sieht an ihr eher wurstig aus. Was wäre mit einer Molly-Kollektion?
Also wir haben, also 46, es geht höher, es gibt bis 48 und es gibt bis XXXXL bei Herren, aber eben nur ausgewählte Produkte. Also der erste Tipp wäre zu schauen eben, weil bei den Produkten, die wir häufiger verkaufen, da ist dann eben manche sozusagen, da haben wir eben die großen Läufe breiter gemacht sozusagen. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass wir der Gausschen Kurve folgen und sonst einfach ganz, ganz viele Restbestände haben in gewissen Größen. Also wir sind da gucken wir tatsächlich ökonomisch drauf.
Also die Gesellschaft wird dicker, das heißt, irgendwann gibt es dann auch...
Das ist tatsächlich so, dass wir auch in regelmäßigen Abständen die Größen überprüfen und anpassen an die Gesellschaft sozusagen, so dass wir mitwachsen.
Ist es tatsächlich so, größer und dicker, oder? Also das ist so der Trend der vergangenen Jahre.
Ja, nicht nur pauschal, aber tatsächlich so Hüftumfänge werden breiter, die Menschen werden auch größer. Also es gibt in regelmäßigen Abständen eben so Massenmessungen sozusagen in Deutschland und danach richten wir uns dann auch.
Nächste Frage von Werner Schiffer aus Stuttgart. Er möchte wissen, wie schätzen Sie das Konzept der Gemeinwohlökonomie ein? Sie haben sich ja vor einiger Zeit zertifizieren lassen. Was halten Sie von der Forderung, dass größere Firmen Verantwortung für ihre Lieferketten übernehmen sollen? Beziehungsweise von einer gesetzlichen Verpflichtung haben wir eben im Grunde schon auch angesprochen.
Ja, bin ich Fan von. Also würde ich befürworten. Das wäre ganz, also es wäre dieses Prinzip. Momentan ist das Prinzip, dass ich den Gesetzgebungen folge, natürlich in dem Land, wo ich produziere. Aber da wäre eben diese Art 8 Sorgfaltspflicht, dass ich diese Gesetze und gesetzlichen Vorgaben einhalten muss in dem Land, wo ich verkaufe dann. Frankreich macht das für Großunternehmen. Also ich finde es schon mal gut, dass es das gibt in Frankreich, aber es ist sehr gemischt, wie das gesehen wird in der Umsetzung. Also scheinbar noch nicht wahnsinnig erfolgreich. Aber grundsätzlich ist es schon einfach ein großer Wechsel sozusagen des Denkens.
Gibt es da Länder, die Vordenker sind, wenn Sie jetzt Frankreich gerade ansprechen? Gibt es noch weitere Länder?
Was ich sehr gut finde bei Schweden, das finde ich hervorragend, weil es mal nicht in diese Regelungen und Verbote geht, sondern in die Förderung. Da ist niederer Steuersatz auf Reparaturdienstleistungen. Und das finde ich auch toll, weil wir müssen ja gucken, alle miteinander, wie wir davon wegkommen, mehr als eine Welt zu verbrauchen. Und das kann nur gehen, indem wir eben in Kreisläufe denken und in Dienstleistungen stärker und in Reparatur und in Pflege. Und momentan ist es nicht so wahnsinnig lukrativ. Und wenn ich sowas aber lukrativ machen möchte, dann ist es eben sehr, sehr sinnvoll, wenn vom Staat da niedere Steuersätze drauf sind. Dann kann das eben dann auch lohnenswert sein, sozusagen sich darauf zu spezialisieren.
Noch eine Frage von Thorsten Ebert aus ursprünglich Rodewisch. Hilft Ihr Mann auch im Business oder kümmert er sich ausschließlich um den privaten Bereich?
Der kümmert sich nicht ausschließlich im privaten Bereich, der ist jetzt Teilzeit-Ökobauer. Wir haben einen alten Hof übernommen und der ist quasi mehr auf dem Hof als bei den Kindern. Aber er berät mich sozusagen, aber ansonsten mischt er nicht mit.
Vielleicht hat das auch schon mit der nächsten Frage von Susanne Kipp aus Tennenbronn zu tun. Welcher Traum soll Wirklichkeit werden?
Mein persönlicher oder für die Welt, dass
das
wir alle glücklich
steht
werden?
Steht leider nicht dabei, aber bei dem Hof hätte ich jetzt interpretiert, weil Sie eben mal gesagt haben, früher in der Schule war es so, die anderen hatten einen Bauernhof und Sie wurden dann angefeindet. Also vielleicht ist der Hof aus dieser Kindheit als Wunsch entstanden, keine Ahnung.
Ich glaube, das ist von uns beiden so ein lang gehegter Traum. Also weil das ja schon ganz direkt ist, wenn du da siehst, da bist du ja wirklich vom Samenkorn dabei, gell, wenn das wächst. Und du kannst wirklich alles mitbestimmen und mitgestalten. Das ist ja was ganz anderes, als wenn du Lieferketten in Asien hast. Das ist ganz direkt, das ist schon was ist ein langer Traum von uns. Wir haben schon einen langen Hof gesucht, ja.
Wo sind Sie denn auf dem Hof am meisten aufzufinden, wenn man Sie sucht? Wo muss man Sie suchen?
Ich muss immer Unkraut zupfen. Oder bei den Himbeeren. Ich darf Himbeeren ernten, das darf ich auch. Ich werde ganz genau eingeteilt. Ich darf nicht alles machen.
Das ist so wie bei den Spülmaschinen, die dürfen die Frauen ja auch meistens nicht anfassen. Ich weiß nicht, ist das bei Ihnen auch so? Oder haben Sie gar keine, weil es nicht nachhaltig ist?
Doch, das ist ja viel nachhaltiger, als mit der Hand abzuwaschen. Also
kommt drauf an, wie viel Wasser man nimmt.
Und welches Programm man nimmt, natürlich, genau. Nee, die darf ich einräumen, ja. Aber die ist sehr hoch, mein Mann ist sehr groß, also da habe ich schon fast ein bisschen Schwierigkeiten, die einzuräumen.
Und wenn Sie auf Ihren Lebensweg jetzt so gucken, also seit 10 Jahren führen Sie das Unternehmen als Geschäftsführerin, wo sehen Sie sich denn innerhalb der nächsten 10 Jahre?
Also immer noch nach wie vor im Unternehmen, also da sehe ich mich noch nach wie vor. Das ist, ich habe ziemlich lang gebraucht, bis ich herausgefunden habe, dass ich genau da sein möchte, dass das genau mein Platz ist und ich da alle meine Energie reinstecke und das fühle mich sehr wohl, das ist meine Heimat. Von daher sehe ich mich da noch genauso in 10 Jahren.
Wann wurde Ihnen denn klar, dass Sie genau diesen Platz im Unternehmen haben wollen?
Also ich hatte viele Praktika gemacht, eben in meinem Studium von Umweltorganisationen, Frauenorganisationen, Medien. Ich war am Goethe-Institut in Abidjan und immer dachte ich, boah, das war jetzt echt toll und was schaue ich mir jetzt an? Und ganz zum Schluss eben habe ich mir VD angeschaut, weil ich konnte mir bis dahin gar nicht vorstellen, was es denn eigentlich bedeutet. Also Wirtschaft gab es bei mir in der Schule nicht. Es gab es zwar im Studium, aber das war wahnsinnig abstrakt. Also ich habe damit noch nicht so viel anfangen können. Und dann aber festzustellen, dass da einfach gestaltet wird und dass wenn ich Verantwortung übernehmen möchte und eben zu einer lebenswerten Welt beitragen möchte, dass da einfach ganz viele Möglichkeiten sind. Und Outdoor war zu dem Zeitpunkt dann sowieso mein Lebenselixier geworden. Das war dann schon eben in dem Praktikum, in dem ich gleich einen ganzen Geschäftsbereich aufbauen konnte, durfte. Und einfach das festzustellen, dass das Unternehmertum nichts anderes ist als gestalten können, das hat mich begeistert.
Und wie haben Sie es dann Ihrem Vater vermittelt, dass jetzt der Generationswechsel ansteht?
Das war nicht so. Also es war so, dass ich habe ja, wie gesagt, schon schwanger gearbeitet sozusagen, bin schwanger eingestiegen, hatte dann schon 2 Kinder. Dann erst nach 2 Kindern war mein Mann fertig mit seinem Studium und dann war klar, wir müssen uns überlegen, wie es weitergeht. Und da wurde mir klar, meine Heimat ist hier, ich will auf jeden Fall hier gerne bleiben und ich würde eigentlich eines Tages auch gerne das übernehmen. Und das habe ich ihm mitgeteilt, gesagt, ich würde gerne das Unternehmen übernehmen. Und dann hat er gesagt, das ist ja schön. Das war's.
Und er macht jetzt auch noch weiter in der Stiftung, wo Sie auch noch den Vorsitz des Stiftungsrats haben.
Ja, nicht nur das. Also mein Vater ist der Gründer, er ist mein wichtigster Produzent. Er hat nämlich, als er das Unternehmen an mich übergeben hat, gleich eine Produktionsstätte in Vietnam aufgebaut. Also alle unsere Rucksäcke werden bei ihm in der Produktionsstätte produziert. Er ist der Chef vom Daniel, er ist nämlich Geschäftsführer bei Edelried auch. Es ist seine Firma, also hat wirklich gar nichts mit VD zu tun. Und er ist mein Beirat, also er ist in verschiedenen Rollen total aktiv.
Mein
Vater wird 100.
10. Ja, und Sie folgen ihm in der Begeisterung. Das merkt man, wie Sie sprühen und brennen für das, was Sie tun. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie darüber berichtet haben, so offen erzählt haben.
Eins gehört. SWR 1.